Unser heutiger Predigtext ist der nächste Abschnitt im 1. Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 4, die Verse 9 bis 12. Der Apostel Paulus schreibt, und das ist Gottes Wort: Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen darin und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Unser lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du uns dieses, dein Wort aufschließt, sodass wir genau verstehen, was du uns zu sagen hast. Hilf uns, dass wir das auch in unserem Leben umsetzen können, dass wir dadurch gestärkt werden in unserem Glauben, in der Nachfolge, dass wir dich mit unserem Leben besser verherrlichen können. Bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Nehmen wir einmal an, wir bekommen einen Brief von einem uns befreundeten Pfarrer oder Missionar. Das könnte vielleicht Thomas sein oder Reinhard oder auch Toni. Und sie würden uns einen Brief schreiben. Und in diesem Brief würde unter anderem geschrieben stehen: Ihr Geschwister der RKWB Basel, ihr macht uns große Freude. Was wir über euch hören, nämlich, dass ihr eifrig bemüht seid, Gott zu gefallen, ein heiliges Leben zu führen und dass ihr echte Liebe untereinander habt. Das ist vorbildhaft und das hat andere Christen und Gemeinden in der Umgebung motiviert, ebenso zu leben. Wenn ihr das lesen würdet in so einem Brief, wie würde das bei euch ankommen? Was würdet ihr dann tun? Würdet ihr sagen: Schön, wir haben alles getan. Wir sind gut genug. Jetzt können wir uns zurücklehnen und wir können uns anderen Dingen zuwenden. Jetzt können wir uns zum Beispiel überlegen, wie wir unser Leben angenehm und bequem einrichten und auch als Gemeinde die Freuden der Welt genießen können. Ich denke nicht, dass das der Fall wäre. Das würdet ihr nicht tun. Obwohl die Versuchung sicher auch da ist, wenn man einmal so gelobt wird und einem gezeigt wird, ja, man ist schon ein gutes Stück vorwärts gekommen. Wir haben ja beim Betrachten vom letzten Abschnitt haben wir schon gesehen, dass ein Leben in der Heiligung auch Mühe und Arbeit bedeutet, dass es Kämpfe mit sich bringt. Allem voran den Kampf gegen die sündigen Neigungen, die in uns sind. Da würden wir doch gern einmal jetzt davon ausruhen, von diesen Kämpfen und Mühen und endlich Feierabend haben. Unser Herr verspricht uns ja auch, dass er am Ende, wenn er wiederkommt, dass er zu denen, die sich bemüht haben, ein heiliges Leben zu führen in Liebe, da wird er sagen: Recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Auch der Hebräerbrief spricht von einer ewigen Ruhe, von einer Sabbatruhe, die uns bereitet ist. Da können wir dann einmal wirklich ausruhen, zurücklehnen von all den Mühen und Kämpfen, die wir hier gehabt haben. Aber es ist noch nicht so weit. Solange wir noch in dieser Welt leben, können wir uns noch nicht zurücklehnen. Wir wissen, dass wir auf dieser Seite der Ewigkeit noch nicht vollendet sind. Und darum können wir auch noch nicht sagen, ich wurde gelobt, ich bin gut genug, jetzt kann ich die Füße hochlegen. Der Apostel Paulus ist in diesem Brief sehr großzügig, indem wie er die Thessalonicher lobt. Er sagt ihnen, ihr seid mit eurem Lebenswandel für viele eine Ermutigung, so wie ihr lebt und liebt. Und ihr habt das Wort Gottes mit Freuden aufgenommen. Ihr habt es auch aufgenommen mit Bereitschaft zu leiden sogar. Und ihr habt Liebe untereinander. Es ist alles da. Und gerade auch im 4. Kapitel, wenn er sie ermahnt, in Heiligkeit und Liebe zu leben, da sagt er, das tut ihr bereits auch schon. Ihr lebt schon so. Aber was er dann umso mehr betont, ist, dass sie darin zunehmen sollen, dass mehr Liebe kommen soll unter ihnen, noch mehr von dem Guten. Mit anderen Worten, seid nicht zufrieden mit dem, was ihr erreicht habt, sondern strebt nach mehr davon. Wie wir letztes Mal ja auch festgehalten haben, Heiligung bedeutet, mit einfachen Worten gesagt, besser werden. Heiligung bedeutet besser werden, im Guten zunehmen, noch heiliger werden. Das letzte Mal hatten wir in der Überschrift das Wort Heiligung. Und diesmal haben wir das Wort Liebe so als Thema, könnten wir sagen. Man könnte sagen, dass wir den Inhalt dieser beiden Abschnitte, also Vers 1 bis 8 und dann jetzt Vers 9 bis 12, dass wir diese beiden Abschnitte so zusammenfassen könnten. Vers 1 bis 8 Heiligung, Vers 9 bis 12 Liebe. Aber wir können diese beiden Begriffe nicht voneinander trennen oder sie einander gegenüberstellen. Diese beiden Begriffe gehören ganz eng zusammen. Eigentlich geht es in beiden Abschnitten geht es um Heiligung. Und die Liebe, die heute so prominent ist, in diesem Abschnitt, die steht nicht der Heiligung gegenüber, sondern ist Ausdruck der Heiligung. Durch die Heiligung, das heißt durch unsere Veränderung und unsere Umgestaltung in das Ebenbild Christi, wird die Liebe zu Gott und dem Mitmenschen auch zunehmen und stärker zum Ausdruck kommen. Der Unterschied vom vorherigen Abschnitt zu dem, den wir heute anschauen, ist, dass Paulus vorher die Heiligung mehrheitlich im negativen Sinn beschrieben hat. Also, das heißt, er sagte, was wir nicht tun sollen und wie wir nicht eingestellt sein sollen, wie wir nicht motiviert sein sollen, dass wir uns von sexueller Unreinheit fernhalten sollen, dass wir nicht von egoistischen Begehren bestimmt sein sollen, dass wir die Geschwister nicht übervorteilen sollen. Auch das beschreibt eigentlich die Liebe, nämlich das, was die Liebe nicht tut. Wer liebt, wird die Sexualität nicht als Konsummittel benutzen, so wie es damals bei den Griechen und auch in unserer Kultur heute ja üblich ist. Wer liebt, wird nicht egoistisch die Erfüllung seiner Wünsche und gefühlten Bedürfnisse suchen. Wer liebt, wird nicht seine Geschwister ausnutzen, übervorteilen. Im vorherigen Abschnitt zeigte Paulus also, dass durch die Heiligung die zunehmende Liebe diese Dinge zurückgedrängt werden. Die müssen aufhören. Jetzt hier in den Versen 9 bis 12 zeigt er, was stattdessen im Positiven zunehmen soll. Wir könnten die beiden Abschnitte auch so gegenüberstellen, indem wir sagen, nicht so, sondern so. Heiligung bedeutet nicht so, nicht in diesen Dingen leben, sondern so leben. Nicht in egoistischer Gier, sondern in still arbeitender Liebe. Das ist der Tenor im heutigen Abschnitt. In still arbeitender Liebe zu leben. Zuerst schreibt Paulus aber, dass die Thessalonicher eigentlich keine Belehrung über die Liebe nötig haben. Er muss ihnen das nicht ausführlich erklären. Er gibt zwei Gründe an dafür. Erstens sagt er, dass sie schon genügend gelehrt sind über die Liebe. Und zweitens, dass sie die Liebe bereits praktisch leben. Und darum muss er nicht ihnen von neuem Belehrung geben über die Liebe. Das haben sie nicht nötig. Wenn er sagt, dass sie von Gott gelehrt sind, bedeutet das auch zweierlei. Erstens haben sie durch die Apostel ja die Lehre des Herrn Jesus, der ja Gott ist, haben sie erhalten. Das ist von Gott gelehrt. Jesus ist Gott und er hat die Liebe nicht nur in Form des Gebotes, hat er über die Liebe gelehrt, als er sagte, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Ja, er zeigte ihnen auch ständig durch sein eigenes Beispiel, wie man liebt. Auf diese Weise wurden sie von Gott gelehrt. Und dann haben auch die Apostel in ihrer Predigt weitere Anweisungen zur Liebe gegeben. Und wie Paulus ja schrieb, hier im Brief in Kapitel 2, Vers 13, haben die Thessalonicher die Verkündigung nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Auch hier, sie wurden von Gott gelehrt. Darum sind sie nicht durch bloß menschliche Weisheit über die Liebe gelehrt worden, sondern durch Gott selbst. Das ist ihr großes Glück, weil was die Menschen in der Welt über die Liebe lehren und sagen und vorzeigen, das steht gegenüber dem Wort Gottes nicht nur als Widerspruch, sondern es führt auch in die Irre und in die Abhängigkeit von Menschen und Umständen. Was die Welt unter Liebe versteht und in ihren Büchern lehrt, das gleicht dem, was Paulus im vorigen Abschnitt verworfen hat. Sexuelle Unreinheit, egoistisches Streben nach Erfüllung der eigenen Wünsche. Die Welt lehrt, ist ein ganz bekannter Satz, den man in verschiedenen Büchern immer wieder hört, über die Liebe. Um andere lieben zu können, musst du zuerst lernen, dich selbst zu lieben. Gott dagegen lehrt, zu lieben heißt, den Nächsten höher zu achten als sich selbst. Und um den Menschen, den Nächsten richtig zu lieben, müssen wir zuerst Gott lieben. Mehr als die Menschen. Und darum stehen in den 10 Geboten, die 10 Gebote, die ja definieren, was Liebe ist, da stehen zuerst die Erklärungen, wie man Gott liebt. Das Zweite, woran Paulus erkennt und wir erkennen, dass die Thessalonicher von Gott gelehrt sind, zu lieben, das ist das, dass die Liebe bei ihnen vorhanden ist, dass sie sie praktizieren. Das ist ein Beweis dafür, dass sie von Gott gelehrt sind, zu lieben. Von Gott gelehrt sein, zu lieben, das bedeutet nicht nur, dass man theoretische Unterweisung über die Liebe bekam. Wenn Gott uns lehrt, dann gibt er uns nicht nur Theorie, sondern er befähigt uns auch, das Gelehrte anzuwenden. Das ist Gottes Lehre für uns, dass er uns auch befähigt, dass wir das tun können, was wir gelehrt wurden. Er hat es durch die Propheten im Alten Testament schon versprochen, Hesekiel 36, Vers 27, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Ich werde euch dazu befähigen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und in meinen Rechtsbestimmungen sie bewahrt und tut. Und dann im Römerbrief schreibt Paulus von der Erfüllung dieses Versprechens. Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist die Befähigung zu lieben. So, auch auf diese Weise wurden wir von Gott gelehrt zu lieben, über die Liebe belehrt. Paulus weiß, dass die Thessalonicher von Gott gelehrt sind bezüglich der Liebe, nicht nur, weil er ihnen Gottes Lehre weitergegeben hat, sondern er erkennt es auch daran, dass die Liebe bei ihnen tatsächlich vorhanden ist. Und das betrifft natürlich nicht nur die Thessalonicher, sondern alle, die wahrhaftig Christen sind. Die Liebe ist durch den Heiligen Geist in ihnen und wird gelebt. Es ist eine Tatsache, die eigentlich auch zeigt, ob wir überhaupt Christen sind. Jemand, der diese Liebe zu den Geschwistern, die Liebe zu Gottes Volk nicht hat, ist nicht von Gott gelehrt und nicht von Gott befähigt. Der Apostel Johannes sagt es gerade heraus, so jemand hat Gott nicht. Das heißt, er ist nicht aus Gott geboren, er ist kein Christ. 1. Johannes 4, Vers 7, das haben wir bereits gelesen. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Jetzt, wie wir schon sagten, können und wollen wir uns nicht damit zufrieden geben, dass die Liebe bei uns in einem gewissen Maß vorhanden ist, sondern wir sollen darin noch reichlicher zunehmen, schreibt der Apostel. Das Erste, wie sich das ausdrücken soll, ist, dass wir still sind. Auf den ersten Blick mag das vielleicht jetzt nicht so einfach sein, Liebe und Stillsein miteinander zu verbinden. Vielleicht verstehen wir es etwas besser, wenn wir die Anweisung im Kontrast mit Vers 5 und 6 sehen im gleichen Kapitel, also das Kapitel, das wir zuvor angeschaut haben. Da steht: Nicht in Leidenschaft der Lust wie die Nationen, keine Übergriffe, kein Übervorteilen, sondern still um die eigenen Angelegenheiten besorgt. Das ist der Kontrast. Nicht in der egoistischen Leidenschaft wie die Nationen, mit allem, was dann dazukommt, sondern still um die eigenen Angelegenheiten besorgt. Die Leidenschaften der Welt, diese Übergriffe, die Begierden und das Übervorteilen haben einen egoistischen Antrieb im Hintergrund. Sie sind von der Motivation getrieben, sich selber zu helfen, alle eigene Kraft anzuwenden, um sich das Begehrte zu besorgen, um sich selber glücklich zu machen. Ich will das haben, was ich denke, das tut mir gut und das hole ich mir. Ich will alles und zwar sofort, gibt es ja diesen Spruch. Und dagegen können wir still sein, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott sich um unsere Bedürfnisse kümmert. Dann können wir still sein. Als der Herr die Israeliten aus Ägypten befreite und sie durch die Wüste führte, da fielen sie ständig dadurch auf, dass sie Mose misstrauten und damit misstrauten sie ja Gott, dass er sie richtig führt. Sie beklagten sich lautstark darüber, dass sie all die Annehmlichkeiten von Ägypten vermissen mussten. Und immer wenn sie in eine schwierige Lage kamen, da fingen sie an zu jammern und Lärm zu machen. Wo hast du uns hingeführt? Wir kommen hier um vor Hunger und Durst. Und als sie vor dem Roten Meer standen, die ägyptische Armee im Anmarsch, da schrien sie laut und sagten zu Mose, es wäre für uns besser gewesen, bei den Ägyptern zu bleiben und ihnen zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ein Haufen Lärm wurde da gemacht, um die eigenen Bedürfnisse, die scheinbar nicht gestillt wurden. Aber Mose sagte zu ihnen, steht still. Steht still und seht auf die Rettung des Herrn. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein oder werdet still sein. Das Stillsein steht hier für das vertrauensvolle Warten auf das Handeln Gottes. Ich muss mich nicht selber wehren, ich muss mir nicht selber helfen. Ich kann im Vertrauen auf Gott warten. Er wird für mich kämpfen. Ich kann still sein. Wer darum weiß, dass der Herr für unsere Bedürfnisse besorgt ist, der kann still sein, ruhig sein. So wie der Prophet Jesaja sagt, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Er muss nicht unruhig zappeln und schreien. Er kann still sein. Und weiter finden wir auch im Neuen Testament die Anweisung zum Stillsein. Und auch dort kommt es, dieses Stillsein als Frucht des Vertrauens auf den Herrn. Paulus ermahnt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 2, dass die Kirche beten soll für alle Menschen, auch für die Regierenden, damit wir, so sagt er, ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das Stillsein ist hier gleichbedeutend mit dem Leben in Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Wir können auf zwei verschiedene Arten in den Schwierigkeiten dieser Welt leben. Entweder uns lautstark über die Umstände, über die Menschen und über die Regierung beklagen, dass sie nicht so sind und nicht so handeln, wie es für uns angenehm ist. Oder wir können für sie beten, still sein und auf Gott vertrauen und aus diesem Vertrauen heraus leben. Darum schreibt auch der Apostel Petrus etwas über dieses Stillsein. Er stellt es der Haltung von Menschen gegenüber. Hier spricht er die Frauen an, aber ich denke, das gilt auch für die Männer. Gerade in der heutigen Zeit sind die Männer in diesen Dingen den Frauen ähnlicher geworden. Also er stellt dieses Stillsein der Haltung von Menschen gegenüber, die sich durch auffällige Kleidung und Schmuck hervortun. Petrus schreibt, euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und durch Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Menschen, die vor allem sich selbst oder anderen Menschen gefallen wollen, vielleicht um sich dadurch Vorteile oder vermeintliches Glück zu verschaffen, die bemühen sich zu sehr um ihre äußere Erscheinung. Menschen, die allein Gott gefallen wollen, weil sie erkannt haben, dass von ihm alles Gute kommt, die suchen den inneren Schmuck ihres Herzens, der sich in einem stillen Wesen äußert. So sagt das Wort Gottes durch Petrus es. Wir können es auch so sagen, Menschen, die nicht in Christus zur Ruhe gekommen sind, müssen ständig rufen und laut auf sich aufmerksam machen. Hallo, ich bin hier, ich brauche von dir dies und das. die müssen demonstrieren, auf die Straße gehen und laut rufen, beachtet uns, erfüllt unsere Bedürfnisse. Menschen, die in Christus Ruhe gefunden haben, können still sein und auf die Hilfe des allmächtigen Gottes warten. Er ist der allmächtige Gott. Es ist nichts, das für ihn zu schwer wäre. Und aus dieser Stille heraus sind sie frei, nicht sich selber, sondern ihren Geschwistern und Mitmenschen zu dienen. Hier kommen wir wieder auf den Zusammenhang, der zwischen Stillsein und der Liebe besteht. Der laute und der begehrende Egoist liebt sich selbst und braucht die anderen, damit sie ihm dienen. Der gottesfürchtige Stille liebt und achtet die Bedürfnisse des anderen höher als seine eigenen. Still zu sein bedeutet aber nicht, dass man untätig ist. Das ist nicht gemeint damit. Der Apostel weist die Thessalonicher an, ihre eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben. Ja, das scheint für sie nicht so selbstverständlich zu sein. Es scheint, dass einige von den Thessalonichern darum mehrmals ermahnt werden mussten. In seinem zweiten Brief an diese Gemeinde muss Paulus das Thema wieder ansprechen. Und diesmal macht er noch etwas mehr Nachdruck. Im 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 10: Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Wer als Christ nicht arbeitet, um sich und die Seinen zu versorgen, macht dem Herrn und seiner Kirche Unehre. Es ist eine Last für die Gemeinschaft. Er ist eine Last für die Gemeinschaft auf zwei Arten. Erstens liegt er den Geschwistern auf der Tasche, die ihm dann helfen sollten, wenn er nicht für sich selber sorgt. Und zweitens ist er auch nicht in der Lage, die Kirche, das Reich Gottes zu unterstützen. Und dazu kommt, dass er die Kirche in Verruf bringt. Wenn die Welt sieht, dass die Christen faul sind und sich von anderen unterhalten lassen, dann wirft das ein schlechtes Licht, nicht nur auf ihn, sondern auf die ganze Gemeinschaft. Wer sich so verhält, schadet nicht nur sich selbst, sondern seinen Geschwistern. Und er lebt nicht in der Liebe. Zuletzt schreibt Paulus, dass wir anständig wandeln sollen gegen die draußen und niemand nötig haben. Und dass wir niemand nötig haben. Einerseits sollen wir, wie gesagt, arbeiten und selbst für unseren Unterhalt sorgen. Und dies, damit wir nicht von anderen abhängig sind. Also, das heißt eigentlich übersetzt auch, wir sollen nicht die Liebe der anderen suchen, dass sie uns dient, sondern wir sollen lieben und anderen dienen. Auf der anderen Seite geht es bei diesem anständigen Wandel, zu dem er hier ermahnt, also dieses anständig meint den würdigen Wandel, der Wandel, der eines Christen würdig ist. Dabei geht es darum, dass wir von den Menschen eben gesehen werden, die draußen sind. Die Menschen, die draußen sind, das sind diejenigen, die nicht zur Kirche gehören, die Nichtchristen. Sie beobachten uns und sie schließen von dem, was sie an uns sehen, schließen sie auf das christliche Leben. Und darum sagt uns der Apostel, dass wir in der Liebe zunehmen sollen. Ihr liebt einander schon, ihr seid von Gott selbst gelehrt. Ihr seid in der Liebe ausgebildet. Ihr seid Profis, sozusagen. Als Christen seid ihr Profis in der Sache der Liebe. Und darin sollen wir zunehmen. Wir sollten als Experten der Liebe bekannt werden. Gott ist Liebe und wer sagt, dass er zu ihm gehört, dass er von Gott geboren ist, der muss dieses Kennzeichen der Liebe haben. Die Liebe ist unser Markenzeichen. Das Markenzeichen der christlichen Kirche, der Christen, ist Liebe. Und die christliche Kirche ist ja schon seit ihrer ersten Zeit immer wieder dadurch aufgefallen, dass sie einander liebten. Sogar die Christenverfolger aus dem ersten Jahrhundert haben darüber geschrieben, dass die Christen einander lieben. Das mussten sie sehen und mussten sie zugeben. Und es hat sich da erfüllt, was der Herr zu seinen Jüngern sagte: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Lasst uns das auch tun und danach suchen. In unserem ganzen Lebenswandel und in unserer Motivation darauf fokussiert sein. Lasst uns einander auch darin unterstützen, dass wir dieses Markenzeichen der Kinder Gottes pflegen miteinander. So wie der Apostel Johannes schreibt, 1. Johannes 4, 16, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Amen.